Dazu eine kurze Erklärung. Ich selbst habe gerade einige Dinge, die ich momentan inseriert habe, angeboten habe zum Verkauf aus dem Computer, ist schon klar, ne? Software und Hardware. Und dann kam mir der Gedanke, ich könnte es ja einfach hierher mitnehmen. Vielleicht sind die ja Lehrer, die Interesse haben an sowas, zumal es einmalige Angebote sind, ne? Wirklich, doch, sehr günstige. Und darum dachte ich, ich bringe das einfach hier mit. Also nicht, dass ich hier einen Handel habe, so eine Art zweites finanzielles Standbein, so ist es nicht. Das ist nur gerade jetzt ein paar Dinge, die ich abgeben möchte. Okay, das ist Erklärung. Wer da Interesse an etwas hat, da stehen die Preise dabei, kann auf mich zurückkommen. Die meisten Sachen habe ich im Kofferraum. Gut. Jetzt sind wir bei Punkt 1.3. Nein. Darüber habe ich gesprochen. Bei 4.1.4. Dienet dem Herrn in der Gemeinde. Ich denke, dass das eine der besten Maßnahmen der Psychohygiene ist, das Dienen. Es hilft auch von dem Kreisen, um sich selbst loszukommen, wenn auch das Dienen heute nicht mehr unbedingt so gefragt ist, nicht mehr unbedingt das Thema ist, von der Welt her jedenfalls nicht. Ich denke, das Wort gibt es schon fast gar nicht mehr, ist fast ausgestorben. Also so ein Dienstmädchen ist ja heute, wie nennt man Dienstmädchen heute? Hausgehilfin. Ja, so wie ein, ja. Man hat also für all die Begriffe, wo Dienen früher mal drin war, die hat man heute umformuliert. Man spricht hier zum Beispiel auch von, bitte?
Haustochter,
ja, und dann Hausmeister, das war früher auch ein Diener, das ist heute der Hausmeister. Und man spricht also von Service heute, von Service. Nicht mehr vom Dienen, sondern von Service. Wobei interessant ist, das Wort Service kommt ja vom lateinischen Servus und eigentlich heißt es eigentlich Sklave. Also man ist lieber Sklave, als dass man dient. Okay, also das Dienen ist nicht mehr unbedingt das, was heute dran ist, aber ich denke, in der Gemeinde Jesus sollte das eigentlich ganz oben dran steht. Und da werden immer wieder Leute gebraucht, die bereit sind, ihre Gaben und Fähigkeiten einzubringen und Dienste zu übernehmen. Wobei natürlich hier auch die Motivation stimmen sollte. Aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass wir beschäftigt sind auch, dass wir was tun und nicht passiv sind. Isaac Watts schrieb, mit viel Arbeit muss ich beschäftigt sein, denn für untätige Hände weiß Satan immer eine schadenbringende Beschäftigung. Und das ist sehr wohl wahr. Zeiten der Untätigkeit sind immer Zeiten der größten Versuchung. Ich denke da an David, gegen seine sonstigen Gewohnheit sandte er Joab in den Krieg, er selbst blieb zu Hause. Und als er dann zur Abendzeit aufstand, wohlgemerkt, zur Abendzeit, da hat er den ganzen Tag im Bett verbracht, und sich auf dem Dach des Königshauses erging, heißt es, da sah Bathseba sich baden. Und er wurde ein fast willenloses Opfer seiner Gelüste. Die Folgen, wissen wir, sind sehr schwerwiegend. Ehebruch, Bathseba, Mord an ihrem Mann Uriah. Und das Kind, das daraus entstanden ist, hat Gott ihn auch genommen. Und darum tun wir grundsätzlich uns selber nur Gutes, wenn wir unsere Freizeit einsetzen für die Sache des Herrn. Länger dauernde Untätigkeit und Müßiggang vermeiden. Und das fünfte, bekenne Schuld ohne Verzug. Ich denke, das ist uns allen klar, dass Sünde unsere Beziehung zu Gott stört. Und dass sie deshalb möglichst sofort durch Bekenntnis und Buße aus der Welt geschafft werden sollte. Wobei das Bekennen der Schuld klar sein sollte, aufrichtig, vollständig, ohne Einschränkung, ohne Verharmlosungen, ohne etwas wegzulassen. Ein aufrichtiges Bekenntnis nennt die Sünde ungeschminkt beim Namen. Und es schließt auch die Bereitschaft ein, die Sünde in Zukunft zu lassen. Und wenn ein aufrichtiges Bekenntnis erfolgt ist, dann hat diese Sünde ihre trennende Kraft verloren. Worin liegt denn diese trennende Kraft der Sünde? Ich denke, da haben wir manchmal auch ein Missverständnis. Wir haben nämlich die Vorstellung, wenn wir sündigen, dann wendet sich Gott von uns ab. Ja, dann entsteht eine Trennung. Diese Trennung, wie sie zwischen dem Menschen und Gott eigentlich war, die ja durch das Kreuz aufgehoben worden ist, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Das kann ja gar nicht sein. Denn diese Trennung ist wirklich aufgehoben, zwar ein für alle Mal aufgehoben. Eine solche Trennung gibt es gar nicht mehr. Und es gibt auch keine Trennung in dem Sinne, dass Gott sich von uns abwendet, auch wenn wir in Sünde sind. Das gibt es gar nicht. Warum gibt es das nicht? Nur einfach deswegen, weil er uns angenommen hat, als wir schon Sünder, als wir noch Sünder waren, als wir noch voll drin waren. Da hat er uns schon angenommen. Wie viel mehr wird er uns annehmen jetzt, wo wir seine Kinder geworden sind? Das heißt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Die Schuld unseres Lebens ist vergeben. Ich denke, das wissen wir doch. Aber ist uns das wirklich klar, was das heißt? Die ganze Lebensschuld ist vergeben. Das heißt auch nicht nur die vergangenen Sünden, das heißt auch die Sünde dieses Tages, das heißt auch die Sünde von morgen, das heißt auch die Sünde, die ich in ein paar Jahren begehe, das heißt die ganze Schuld, die ich bis an mein Lebensende noch begehe, auf mich laden werde, ist schon vergeben. Und wenn das nicht so wäre, wäre ich ohne Hoffnung. Hätte ich keine Hoffnung, jemals in den Himmel zu kommen. Natürlich ist sie schon vergeben. Wir denken doch nicht katholisch, dass wir meinen, nur die vergangene Schuld ist vergeben und die zukünftige, die muss noch vergeben werden. Das wäre katholisch denken. Ja. Die Vergebung muss ich mir dann irgendwie gewinnen. Nein, die ist doch schon vergeben. Ist uns das wirklich klar, dass es so ist? Aber seht, das ist so. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und wenn das wirklich abhängig wäre, die Schuldvergebung abhängig wäre, zum Beispiel von meinem Bekenntnis, ja, der Schuld, wenn es davon abhängig wäre, oder von meiner Bitte um Vergebung, dann frage ich, wer von uns hätte eine Chance, in den Himmel zu kommen? Keiner. Kein einziger hätte eine Chance. Warum nicht? Was meinen wir denn, wie viel von unserer Schuld, die im täglichen Leben, in unser Leben hineinkommt, wie viel wissen wir denn überhaupt? Ganz wenig. Behaupte ich. So ganz gewisse Sachen, die wir ganz bewusst getan haben, deren sind wir uns vielleicht bewusst, die können wir vielleicht dem Herrn bringen. Aber wie viel anderes passiert über den Tag hinweg, wo wir uns auch schuldig machen, was wir nicht wissen, wofür wir nie um Vergebung bitten. Und wenn es nur eine einzige Sache wäre, eine einzige kleine Sünde, ein böser Gedanke, der uns gekommen ist am Tag, für den wir nicht um Vergebung gebeten haben, der wäre also nicht vergeben wäre, ja, was würde passieren? Die würden in die Hölle kommen. Nicht eine Sünde würde in den Himmel hineinkommen, oder? Das ist nicht möglich. Wir würden alle in die Hölle kommen. Also es kann doch nicht sein, muss man doch mal logisch denken, es kann doch nicht sein, dass unsere Vergebung abhängig ist von unserer Bitte um Vergebung oder von unserem Bekenntnis. Nein. Was anderes hat, das hat mit was ganz anderem zu tun. Das hat mit meiner Beziehung zum Herrn zu tun und damit, ob der Herr in mir wirksam sein kann, ob ich zu seiner Ehre leben kann, ob mein Leben Frucht bringen kann und so weiter. Das ja. Damit hat es zu tun. Und solange ich meine eigenen Wege gehe, und das tue ich immer da, wo ich den Weg der Sünde einschlage, bin ich für Gott nicht verfügbar. Er sieht mich trotzdem mit Augen der Liebe und des Wohlgefallens an. Warum? Weil er Christus sieht. Er sieht die Vollkommenheit, Gerechtigkeit Christi in mir. Weil alles weggetan ist. Ich habe Christi Leben. Ich habe seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine absolute Gerechtigkeit, ist die Gerechtigkeit Gottes selbst, ist die Gerechtigkeit Christi und keine andere gilt vor Gott. Unsere Selbstgerechtigkeit gilt vor ihm sowieso nicht. Also, das sieht Gott ja. Also kann er mir nicht böse sein. Das ist nicht der Fall. Aber wenn ich meinen Weg gehe, dann ist diese Beziehung gestört. Von meiner Seite her, nicht von seiner, von meiner Seite her ist sie gestört, oder? Wenn zwei Menschen sind, das ist auch so. Und der eine ist dem anderen völlig wohlgesonnen, aber der andere, wie es manchmal bei zwischen vielleicht Eltern und Kind sein kann, Die Eltern meinen es ganz gut und lieben das Kind und mögen ihm gar nichts, aber das Kind wendet sich vielleicht ab, gell, und geht einen eigenen Weg. Dann ist die Beziehung gestört. Dann ist die Beziehung gestört. Was muss geschehen, dass die Beziehung wieder hergestellt wird? Das Kind muss sich wieder umwenden und muss wieder zurückgehen. Der verlorene Sohn musste umkehren, zurückgehen zu dem Vater. Ne? Nichts anderes muss er tun. Der Vater war ihm nie gram. Der Vater hat ihn nicht abgelehnt, überhaupt nicht. Er hatte sehnsüchtig gewartet, dass er wiederkommt. Ist ihm entgegengerannt, hat ihn in die Arme geschlossen, umarmt, geküsst. Ne? Das ist das Bild. Und so ist Gott, ja. Und da müssen wir unser Denken auch korrigieren lassen. Wir denken hier, glaube ich, falsch. Wir haben zwar eine Angewohnheit entwickelt im Lauf der Zeit in unseren Kreisen, dass wir, und das ist ein falsches, von einem falschen Denken her geprägt, dass wir meinen, meine Sünde wird vergeben, weil ich Gott um Vergebung bitte. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da steckt eine falsche Theologie dahinter. Übrigens, das, was ich hier sage, ist nicht irgendeine neue Lehre, sondern ich sage nur das, was bei der Reformation von den Reformatoren schon ganz klar gesagt worden ist, nur irgendwo ist es bei uns in Vergessenheit geraten. Im Heidelberger Katechismus ist die Antwort auf die Frage 60, ich lese mal vor, ich habe sie auch da drin stehen. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus, also das, ob mich schon mein Gewissen anklagt, dass ich wieder alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt und derselben keines nie gehalten habe und auch noch immer da zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, ohne all mein Verdienst, aus lauter Gnaden, mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet, als hätte ich nie eine Sünde begangen. So ist es, noch gehabt. Und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltaten mit gläubigem Herzen annehme. Das ist evangelisches Bekenntnis. Das ist die Botschaft der Gnade, wie wir sie in der Bibel finden. Aber wir hören das heute nicht mehr und es wird nicht mehr klar gesagt. Und wir sind in Gesetzlichkeit gefangen, in dem ständigen Bemühen, uns Gottes Wohlgefallen zu erwerben, das wir doch längst schon haben. Uns zu erkaufen, gewissermaßen. Also Schuld bekennen, wir sollen uns nie davon abhalten lassen. Warum? Weil wir brauchen nie zu denken, Gott ist uns böse. Ist nicht der Fall. Brauche ich also nicht. Kann jederzeit zu ihm kommen. Er wartet immer nur darauf, dass ich komme. Ja? Er wartet bloß drauf. Und wenn ich komme, er schießt mich in die Arme und ich darf mit ihm weitergehen. Das nächste, vergib anderen ohne jede Einschränkung. Wenn wir immer wieder von einer Person enttäuscht werden, ungerechten, lieblos behandelt werden, Undank erfahren, diese Dinge nicht von Herzen vergeben, dann wächst in unserem Herzen Bitterkeit, schlägt Wurzeln, setzt sich fest, wird immer größer und hat uns mehr und mehr im Griff. Häufig werden Ehepartner bitter gegeneinander oder auch Eltern gegen Kinder und umgekehrt. Auch besonders die Ehemänner und Väter werden in der Bibel da ermahnt. Kolosser 3,19 heißt es, ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und ihr Väter, erbittet eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Bitterkeit macht den Menschen hart und lieblos. Man zieht sich vom anderen zurück, man verschließt sich vor ihm, man wird ungerecht gegen ihn. Man nimmt selektiv fast nur noch das wahr, was die eigene Verbitterung bestärkt und rechtfertigt. Wird alles andere ausgefiltert. Da hat man seine Brille auf. Und alles Positive wird ausgefiltert, nur noch das kommt an einen dran, was diese Haltung noch bestärkt. Wie kommt es zur Bitterkeit? Und zugrunde liegt eine Erwartungshaltung im Blick auf andere Menschen und deren Verhalten einem selbst gegenüber. Das mag vielleicht eine berechtigte Erwartung sein, zum Beispiel wenn Eltern erwarten von ihren erwachsenen Kindern, dass sie ihnen dankbare Zuwendung geben, hat ja auch Berechtigung, trotzdem ist das häufig der Grund für Bitterkeit. Oder dass die Erwartung, dass der Ehepartner den Hochzeitstag nicht vergisst, und trotzdem, wenn der dabei entstehende Ärger ausgeräumt würde, wäre das ja kein Problem. Wenn er aber nicht vergeben wird, sondern gespeichert wird, dann kommt eins zum anderen, das Herz wird bitter. Bei jedem neuen Vorkommnis wird das Alte wieder aufgerührt. Ich fällt einmal ein, meine Mutter, die hat, macht sich da ab und zu so einen Schweden bitter. Da muss sie dann so eine Kräutermischung ansetzen mit Schnaps und es wird dann immer kräftig durcheinander durchgeschüttelt. Alle paar Stunden muss das aufgeschüttelt werden, wenn es sich gesetzt hat. Ne? Und das ein paar Tage und dann kommt eine galle bittere Sache raus. Ne? Das kann man selbst mit viel Wasser kann man das kaum schlucken, das Zeug. Lecker, ja. Aber ich glaube, manche von uns haben durchaus ihren Beruf verfehlt. Sie hätten vielleicht Registraturbeamte werden sollen. Auf den fein geordneten Fächern und Bündeln ihres Gedächtnisses alle Prozessakten ihrer Mitmenschen abgelegt. Manche sind vielleicht schon längst verjährt, manche sind der Versöhnung erledigt. Aber man sondert sie nicht aus. Man weiß ja doch nie, ob man sie nicht doch mal brauchen kann. Eines Tages kommt ja wieder so ein Fall vor, ja. Und das Registraturgedächtnis repetiert, ein rascher Griff, eine Verbindung, so dazu mal ist wiederhergestellt und so weiter. Ja, wir kennen das. Eine Registratur des Teufels. Die Psychohygiene fordert, dass wir uns vor Bitterkeit hüten. Denn Bitterkeit hat verheerende Folgen. Bitterkeit absorbiert sehr viel Energie, raubt uns Energie, die uns dann anderswo fehlt. Ich mache das gerne deutlich mit diesem Beispiel. Ich habe da mal so einen Mann gezeichnet, der also hier mit großer Hingabe seine Pflanze gießt und pflegt. Und wenn man das tut, dann hat man das gute Recht oder die berechtigte Erwartung, dass die Pflanze gedeiht und wächst, oder? Normalerweise müsste sie doch wachsen. Aber 6 Monate später, da wundert sich der Mann, dass die Pflanze immer noch gleich groß ist. Die wächst nicht, ist nicht gewachsen. Was ist da los? Und dann macht er unten den Kasten auf und dann, was stellt er fest? Die Pflanze, die ist nach unten gewachsen. Die hat eine riesige Wurzel ausgebildet, ne? Und hat natürlich dann keine Kraft mehr, um nach oben zu wachsen. Das ist klar. Und ich denke, das ist ein Bild einfach auch für die Bitterkeit. Die Schrift spricht ja auch von einer bitteren Wurzel, die aufwachsen kann in unserem Herzen. So eine bittere Wurzel raubt Energie. Das dürfen wir gar nicht gering schätzen. Es kostet enorme Kraft und Energie, Bitterkeit und Hass und Groll im Herzen zu haben. Jetzt muss nämlich ständig hier drunten gehalten werden. Das kostet enorme und absorbiert enorm viel Energie. Das kann man sich vielleicht leisten, solange es einem insgesamt noch relativ gut geht. Aber weh, wenn dann andere Schwierigkeiten ins Leben kommen, die eigentlich seelische Energie und Kraft erfordern würden, dann kommt man nämlich sehr schnell in die Situation hinein, dass man überfordert ist, dass man keine Reserven hat, dass man, weil so viel absorbiert ist, die Kraft nicht hat. Und dann kommt man in die Situation der Hilflosigkeit und als Folge davon dann Rückzug in die Gefahrlosigkeit, das heißt Depression. Viele Depressionen sind wesentlich mitverursacht durch Bitterkeit und Groll. Und da hilft alles Gießen nichts, alles Bibellesen, Versammlungen laufen, Predigen hören. Die bittere Wurzel muss abgehauen werden, radikal, wie ein Krebsgeschwür, weg. Und das geschieht durch Vergeben. Epheser 4, 31, alle Bitterkeiten, Grimm und Zorn, Geschrei und Lästerung sei ferne von euch und aller Bosheit. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Das nächste dann, in unserem Haus, übe dich in geistlicher Disziplin. Geistliche Disziplin, denke ich, ist für einen Christen, der ein brauchbarer Diener Christi sein will, unerlässlich. Sie muss zur Gewohnheit werden und sie muss wie jede gute Gewohnheit eingeübt werden. Nur die schlechten Gewohnheiten entwickeln sich von selbst, ohne Mühe. Mit dem Fahrrad bergauf fahren ist eine mühsame Sache. Bergab geht's ohne besondere Kraftanstrengung, das wissen wir. Und das ist auch in geistlichen Dingen nicht anders. Geistliche Disziplin heißt, dass ich mich bemühe, den Willen Gottes zu verstehen und zu tun, ob ich Lust dazu habe oder nicht. Aber viele Christen leben in einer Abhängigkeit von ihren Gefühlen. Wenn es mich innerlich drängt, die Bibel zu lesen, dann tue ich's. Aber die meiste Zeit drängt es mich halt nicht, also lasse ich's. Ne? Oder wenn ich Bock habe, zur Bibel anzugehen, dann gehe ich. Aber wenn ich keinen habe, dann bleibe ich zu Hause. Wenn ich in der rechten, entsprechenden geistlichen Verfassung bin, dann mache ich stille Zeiten, sonst lasse ich es halt. Ja? Und ich habe schon mal gehört, da fühlte sich einer geführt, dem Herrn gehorsam zu sein. Auch das gibt es, ja. Aber dazu brauche ich eigentlich keine Führung, oder? Man hat eine gute Predigt gehört, oder war auf einer christlichen Tagung oder Freizeit. Man hat ein warmes Herzchen und ein frommes Gefühl. Und das sagt einem, tu doch mal wieder den Willen Gottes. Aber Geschwister, wenn ich meinen Gehorsam von meinen Gefühlen abhängig mache, dann werde ich nicht lange gehorsam sein. Ich jedenfalls. Denn Lust zum Gehorsam ist eine sehr seltene Sache. Und wenn schon mal da, dann meistens nicht sehr lange, anhaltend. Sobald das jedige Gefühl verschwunden ist, fängt die undisziplinierte Lebensweise wieder an. Christus hat sich nicht meinen Emotionen unterzuordnen. Kam mein Bruder zu mir in Seelsorge, er war eigentlich in der Leitung einer Gemeinde, war sehr aktiv gewesen, er hatte dann auch als Geschäftsmann, er hatte dann einen Schlaganfall, an Ende 20 war er erst alt und hat dann einen Schlaganfall gehabt und war halbseitig gelähmt, war dann berentet und sehr früh. Er hat dann bei ihm zu Hause und die Frau hat, ist dann dort weggegangen, er hat den Haushalt gemacht, die Frau hat Geld verdient. Er kam dann mal zu mir und sagte, sein Problem sei, er hat keine Heilsgewissheit mehr. Ich dachte, ja, wie kann denn das sein? Der Bruder, der verkündigt hat, der doch ganz klar dem Herrn nachgefolgt ist, kommt und sagt, er hat keine Heilsgewissheit mehr. Wie kann das passieren? Und meine Idee war, weil ich ja wusste, dass er zu Hause lebt und praktisch ja völlig auf sich selbst gestellt ist da, meine Idee war, ihn einfach mal zu fragen, wie eigentlich so sein Tagesablauf aussieht. Und dann hat er mir das eben geschildert, wie das ist. Ja, er steht halt auf, wann er Lust hat. Manchmal auch erst so gegen 11. Und dann muss er halt geschwind noch was einkaufen, dass er irgendwas noch zustande bringt und so. Und so läuft sein ganzer Tag. Er lässt sich immer so treiben von dem, wie es ihm gerade so noch ist. Kann er sich ja erlauben, geht ja. Ist ja kein Chef dahinterher. Und so ist es dann dahin gekommen, dass er immer weniger getan hat. Eigentlich immer weniger. Und das, was er früher neben seiner Arbeit her noch geschafft hat, die Aktivitäten in der Gemeinde, was er noch alles in die Reihe gekriegt hat, das hat er nicht mehr geschafft dann. Aber das war ihm alles dann zu viel. Er fühlte sich schon gestresst, um überhaupt in die Bibel abzugehen. Er ging nicht mal mehr in die Versammlung. Hat in alle Weinen schon alles zu viel im Ende. Das ist so ein undisziplinierter Lebenswandel, der dann sich ausweitet aufs Leben und so weit führt, dass dieser Bruder dann am Ende keine Heilsgewissheit mehr hat. Ich habe ihm gesagt, was bei ihm dran ist und er hat es angenommen und sieh da, es hat sich wieder geändert und er ist wieder aktiv in der Gemeinde und keine Frage mehr von keiner Heilsgewissheit oder so. Also ein undisziplinierter Lebenswandel hat Folgen nicht nur im geistlichen Bereich, auch für die Seele und den Leib. Und ich muss hart gegen mich selbst sein können. Ich muss lernen, das zu tun, was richtig ist, unabhängig von meinem Gefühl. Wenn ich das Richtige tue, dann wird das Gefühl in der Regel auch hinterdrein kommen. Das nächste ist, prüfe deine Glaubenshaltung, aber da habe ich jetzt eigentlich schon ziemlich vorausgenommen. Das ist das, was ich vorher schon mal angesprochen habe im Wesentlichen. Es gibt ja viele Christen, die nehmen Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland an und den Rest ihres Lebens verbringen sie damit, den Herrn dazu zu bewegen, auch sie anzunehmen. Was für eine quälende Tretmühle. Und das steckt in uns einfach drin. Wir tendieren nicht zuletzt aufgrund unserer menschlichen Erfahrung dazu, die Anerkennung Gottes durch Leistungen gewinnen zu wollen. Ihn durch unsere guten Werke und Bemühungen gnädig zu stimmen. Und wenn was Negatives eintritt, ja, waren ungehorsam in irgendeinem Bereich und nun passiert irgendwas, geht was schief, vielleicht ein kleiner Autounfall oder irgendwas, prompt natürlich sehen und sagen wir, das ist jetzt die Strafe für den gerade vorausgegangenen Ungehorsam. Das zeigt, was für eine Einstellung wir haben, was für eine Haltung wir haben. Unsere Glaubenshaltung ist, wie ich schon sagte, von Gesetzlichkeit geprägt. Gesetzlichkeit ist immer noch besser als Gesetzlosigkeit, aber auf Dauer sehr anstrengend und frustrierend. Und ich denke, hier haben auch die sogenannten ekklesiologischen Neurosen, furchtbares Wort, ich hasse das eigentlich, haben sie ihren Ursprung. Also es gibt ja eigentlich gar keine Neurosen in dem Sinne, ja, das sagen die Fachleute schon, also kann es auch keine ekklesiologischen Neurosen geben. Aber es gibt Menschen, auch in der Gemeinde Jesu, die schon vorgeschädigt sind und die durch eine entsprechende Erziehung vielleicht schon eine bestimmte Charakterstruktur entwickelt haben. Vielleicht einen sehr zwanghaften Charakter. Und die kommen jetzt in eine Gemeinde, wo gesetzliche Verkündigung ist. Ja. Die werden natürlich in dieser Zwanghaftigkeit bestärkt. Und das kann sich dann so stark ausprägen, dass sie irgendwann völlig erstarren. Völlig erstarren. Und das ist dann schlimm, nicht? Und da kann man dann sagen, dass ein falscher Glaube sich krankmachend ausgewirkt hat oder das Kranke verstärkt hat, würde ich eher sagen. Ja? Das gibt es schon, das kann man nicht ganz beiseite tun, das gibt es. Aber der gesunde Glaube macht natürlich gesund, ist ein gesund machender Glaube, keine Frage. Das nächste, wappne dich gegen Frustrationen. Also, wir neigen dazu, bei Frustrationen uns zurückzuziehen in unser Schneckenhaus, der Rückzug in die Gefahrlosigkeit, in die Sicherheit des Schneckenhauses, ja. Das ist aber keine angemessene Reaktion. Es gibt Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, sich vor Frustration und Enttäuschung zu schützen. Und hier ein paar Ratschläge. Zunächst einmal, orientiere deine Erwartungen, Wünsche und Ziele am Wort Gottes. Denn die Quelle von Enttäuschung sind immer falsche Erwartungen. Liegen immer falsche Erwartungen zugrunde, die dann enttäuscht werden. Also kann man sich auch schützen vor Enttäuschung, in einem gewissen Grad schützen, durch richtige Erwartungen. Das heißt, die Erwartungen, die sich auf das Wort gründen, da wo ich mich auf Verheißungen zum Beispiel verlasse und baue, werde ich nicht enttäuscht werden. Ganz sicher nicht enttäuscht werden. Das sind immer die falschen Erwartungen. Korrigiere deine Grundannahmen, auch hier mal hinterfragen, von welchen Grundannahmen gehe ich eigentlich so aus. Und das kann man immer erschließen aus dem her, was man tut. Denn das, was ich tue, das ist immer Folge dessen, was ich denke, was mir hilft. Folge meiner Grundannahmen. Nächstes, kalkuliere das Misslingen oder Nichterlangen deiner Wünsche schon vorher ein. Also nie so drauf sich versteifen, das muss unbedingt sein. Das muss sein. Sondern das kann ja auch nicht sein. Ich möchte zwar furchtbar gerne, ich wünsche es mir ganz sehr, aber es kann ja auch anders kommen. Ja? Und es dem Herrn vorher schon hinlegen und sagen, ja Herr, so du willst, werde ich das und das tun. Aber wenn du nicht willst, dann eben nicht. Ja? Praktiziere das immer in Bezug auf unsere Bergtour. Wir machen so einmal im Jahr, Bergtour machen wir öfter, aber so eine große Tour in der Schweiz, in Wallis meistens oder so, wollen wir einige 4000er besteigen. Das ist immer so, das Spitzenerlebnis des Jahres. Ja. Einfach das, worauf man sich so lange Zeit freut schon, wovon man auch lange Zeit wieder zehrt. Und ja, der Herr hat nichts dagegen, dass wir Freude haben. Ja. Es muss auch nicht alles so geistlich sein. Ja. Es darf auch so etwas sein. Man darf sich freuen. Und er gönnt uns diese Freude. Das habe ich schon so oft erlebt. Ja. Aber ich kriege es ihm jedes Mal hin, weil ich genau weiß, das hängt eher vom Wetter ab. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, kann ich die ganze Sache vergessen. Ja. Und ich kriege es ihm jedes Mal hin und sage, Herr, so du willst, du weißt, ich möchte es furchtbar gerne. Das würde mir Freude machen. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Gell. Ich gebe es ihm wirklich ab. Und auch jedes Mal, wunderbar. Jedes Mal, wir machen das seit, ich glaube, 6 Jahren, 6 oder 7 Jahren, regelmäßig. Jedes Jahr haben wir das richtige Wetter. Gell? Zufall? Ich weiß es nicht. Ich nehme es aus der Hand Gottes, ich danke ihm dafür. Denn manchmal war es schon so, dass das gute Wetter an dem Tag anfing, wo wir hingefahren sind, und hörte an dem Tag auf, wo wir weggefahren sind. Und er gönnt uns diese Freude, das ist wunderbar. Nicht? Er sagt, das Wort, im Wort Gottes steht doch, dass er tun wird, was unser Herz sich wünscht. Wenn was? Wenn wir unsere Lust haben am Herrn. Habe denn Lust am Herrn, so wird er tun, was sein Herz wünscht. Also das ist die Voraussetzung. Aber wenn ich Lust habe am Herrn, das heißt einfach mein Leben dem Herrn hingegeben habe, dann zieht er auch meine Herzenswünsche. Und er befriedigt auch diese Herzenswünsche, soweit sie mir zum Besten sind und mir nicht zum Schaden sind. Das ist klar. Manchmal kündigt sich die Frustration vorher an, haben wir auch die Möglichkeit, die Sache gleich dem Herrn anzubefehlen. Noch besser ist es grundsätzlich natürlich, alle Erwartungen, Wünsche und Ziele auf den Opferaltar zu legen. Ich denke, das ist gemeint in Römer 12, Vers 1, dass ihr eure Leiber gebet zu einem Opfer, das dann lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Was ist denn mit Leiber gemeint? Ja, doch nicht nur dieser Körper. Damit ist einfach dieses ganze irdische Sein, denke ich, eingeschlossen. Diese rein ganz normalen irdischen Bezüge gehören da dazu, dass ich das wirklich dem Herrn auf den Altar lege. Und wenn wir frustriert worden sind, und das lässt sich nie ganz ausschalten, dann sollten wir uns sofort klar machen, dass auch das nur durch die Zulassung Gottes möglich war. Dann kann ich mich zum Herrn wenden, kann ihm sagen, ja Herr, es ist jetzt anders gekommen, als ich mir vorgestellt habe, aber du machst keine Fehler. Danke Herr, dass ich an dir genug habe. Ich habe alles mit dir. Also ich brauche das, ich muss das ja nicht haben. Ja, dass wir einfach das dem Herrn wieder abgeben. Das ist wichtig. Und sehen, er macht keine Fehler, egal wie es kommt. Achte auf deine Gedanken. Ich lasse sie zwei Punkte aus, weil wir das ja schon behandelt haben, sehr ausführlich behandelt haben, die Frage, wie wir mit Belastung, also Leid und Enttäuschung umgehen oder auch mit Zorn umgehen. Kommen also zu dem Punkt 12. Achte auf deine Gedanken. Es sind nicht so sehr die Gefühle, Stimmungen und Emotionen, die unser Denken prägen, sondern es ist eher umgekehrt, unsere Gedanken entscheiden über unsere Gefühle. Und da kann es eine Hilfe sein, die negativen Gedanken einfach mal schriftlich festzuhalten und dann ein Gebet zu Gott zu bringen, eventuell mit Menschen des Vertrauens durchzusprechen. Wenn negative Gedanken als unreal erkannt worden sind, dann sollten wir sie zurückweisen, sofort, unmittelbar. Kein Raum geben diesen Gedanken. Vor allen Dingen nicht Gedanken des Selbstmitleides. Sie sind sehr gefährlich. Gedanken des Selbstmitleides bringen uns in einen Strudel hinein, der unsere Emotionen immer mehr nach unten zieht, nach unten reißt. Hat mal ein Vater seinem Sohn das einfach eine Anschauungslektion gegeben, als im Wald unterwegs waren, hat er auf einen kleines Bäumchen gezeigt. Es war nur so ein kleiner Spross. Er sagt, reiß den raus. Und der Kleine ist hingegangen und hat ihn rausgerissen. Und da hat er auf einen großen, mächtigen Stamm gezeigt. Er sagt, reiß den raus. Der gesagt, der Kleine, das kann ich nicht, das ist mir zu groß. Dann hat der Vater gesagt, schau, genauso ist es auch mit den Gedanken. Du musst sie ausreißen, wenn sie noch ganz klein und zart sind. Und nicht sie erst gedeihen lassen, wie sie groß und stark sind. Dann kriegst du sie nicht mehr los. Und so ist es wirklich. Also sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Wenn wir gewissen Gedanken Raum geben und sie pflegen und hegen, ja, dann werden sie so mächtig und stark, dass wir sie nicht mehr leicht loswerden. Wir erleben das dann extrem bei den Zwangsgedanken, die dann einen Menschen peinigen können. Das, was wir intensiv anschauen, gewinnt Macht über uns. Womit wir unseren Geist füttern, das wird auch unsere Gedanken und unsere Fantasie prägen. Kennt ihr die Fabel von dem Huhn und dem Fuchs? dass das Huhn, das vor dem Fuchs geflohen ist und auf einen Baum geflogen ist, und stand das Huhn oben auf dem Ast und der Fuchs, der war unten. Und das Huhn schaute aber ganz gebannt auf den Fuchs, ließ ihn nicht aus den Augen. Und der Fuchs, der lief immer schön um den Baum rum und das Huhn ließ ihn nicht aus den Augen, ging immer schön mit, bis es schwindlig wurde und runterfiel und eine Beute des Fuchses wurde. Das ist also gefährlich. Also das, wir dürfen auch nicht auf die Sünde starren. Je mehr wir auf die Sünde starren, je mehr wir auch Gewicht legen auf die Sünde, ja, desto mehr werden wir zum Opfer. Das ist ein falscher Weg, mit der Sünde umzugehen. Der Sünde fliehen, aber nicht gegen die Sünde kämpfen. Da haben wir keine Chance. Nicht die Sünde zum Mittelpunkt machen, sondern Christus. Immer zu Christus hin, nicht die Sünde. Ja. Je mehr wir versuchen, die Sünde in den Griff zu bekommen, durch gute Vorsätze, durch alles, was wir tun, desto schlimmer wird es am Ende. Wir kennen das zu Genüge, denke ich. Gedankenkontrolle beginnt schon im Vorfeld. Etwa dann, wenn wir den Fernsehapparat einschalten oder eine Zeitschrift zur Hand nehmen. Frage ist, womit füttern wir unser Gedankenbild, unsere Fantasie? Mit den Kunstprodukten der Medienwirtschaft? Mit den vielen fragwürdigen Filmgeschichten, mit denen das Fernsehgerät uns versorgt, die von Verlogenheit, fragwürdiger Moral und Gewaltdarstellung und Ähnlichem geradezu triefen? Ich weiß, es gibt auch gute Tierfilme. Aber selbst da wünschte man sich manchmal den alten Stummfilm zurück. Etwa dann, wenn die geistreichen Gedanken kommen, von evolutionistischem Denken durchdrungenen Kommentare kommen. Ja. Ich weiß, es klingt jetzt etwas negativ, was ich sage. Das ist eine ganz persönliche Sache. Ich selbst und meine Frau, wir haben beschlossen schon vor unserer Eheschließung, wir wollen einen fernsehfreien Haushalt haben. Wir sind auch bis heute dabei geblieben. Und ich sehe es nicht als einen Schaden an. Bis heute jedenfalls nicht. Aber jeder darf hier handeln, wie er selber will. Ich mache niemals meine eigenen Entscheidungen zum Maßstab für andere. Jeder muss sich selber prüfen und da halt selbstkritisch sein, was das bei ihm bewirkt. Manche können sicher damit umgehen. Ich könnte es nicht, ich bin dazu zu schwach. Aber ich möchte auch das ganz klar machen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir dadurch irgendwie von Gott einen Verdienst hätten oder so. Keiner soll denken, jetzt wenn ich einen Fernsehapparat rausschmeiße, kann ich mir bei Gott irgendwie was verdienen. Habe ich da einen Stein im Brett oder bin ich in der Heiligkeit dann ein bisschen besser oder sowas. Das wäre sowieso verkehrt. Ja. Da sind wir schon auf dem Holzweg. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob wir einfach kritisch sehen, was ist für unser Leben gut, auch für unser geistiges Leben, für unsere Beziehung zum Herrn. Und was ist schädlich? Und dass wir da ganz nüchtern abwägen und dass wir das tun, was gut ist. Einfach unser Weg, nicht des Herrn wegen der Brauch. Ich möchte nur eines zu bedenken geben. Das meiste von dem, was wir bewusst über unsere Sinne aufnehmen, wird abgespeichert und bleibt in unserem Kopf. Auch wenn ich meine, manches vergessen zu haben. Ich habe halt vielleicht momentan keinen Zugriff auf diese Dinge, aber sie sind doch da. Und manchmal merkt man das, wenn einem plötzlich Gedanken und Bilder und Dinge in den Sinn kommen, die in der Kindheit waren, die man schon seit der Kindheit nicht mehr gedacht hat. Wusste gar nicht, dass das alles noch da ist. Mit einem Mal kommen solche Erinnerungen wieder hoch. Und da sehen wir, da ist viel mehr da hinten abgespeichert, als wir uns bewusst sind. Und inwieweit diese Bilder und Gedanken uns beeinflussen, kann keiner genau sagen. Weiß man nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass es so ist. 13. Gib auf dich Acht, wenn du Erfolg hast. Tja, wer fürchtet sich denn schon vor Erfolg? Das ist doch viel eher der Misserfolg, vor dem wir uns fürchten, oder? Aber auch Erfolg kann gefährlich werden. Warum? Nun, Erfolg bedeutet, dass wir bewundert werden, dass wir Lob und Ehrung erfahren. Unser Ich wird gehätschelt. Wir glauben ganz schnell, wichtiger und wertvoller zu sein als andere. Wir stehen in der Gefahr, in die Haltung des Hochmuts hineinzukommen. Und Erfolg kann uns auch in einen Sog hineinbringen, eine Sucht wecken nach immer mehr Erfolg. Auf der Erfolgsleiter winkt immer schon die nächste Sprosse. Doch wir sollten ja nicht dem Erfolg nachjagen, sondern der Heiligung. Wenn wir trotzdem Erfolg haben, dann müssen wir bei aller berechtigter Freude eben doch aufpassen, dass wir uns nicht einer Erfolgseuphorie hingeben. Der Abstieg in den grauen Alltag kann sehr deprimierend sein. Nicht umsonst mahnt Jesus seine Jünger, die auch euphorisch jubelten, meistens sogar die Geister sind uns untertan, sagt er zu ihnen. Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Besonders gefährlich wird es, wenn man nach einer großen Anstrengung, man hat ein Ziel angestrebt, über längere Zeit vielleicht, und man hat es erreicht. Ja. Wenn man nach einer großen Anstrengung ein Ziel erreicht hat, dann kann es passieren, dass die anfängliche Euphorie leicht in Ernüchterung umschlägt. Wenn man merkt, dass dieses Ziel die inneren Bedürfnisse eben doch nicht befriedigen konnte und es kommt zu Entmutigung und Resignation. Beispiel wäre der Astronaut Aldrin, dessen großes Ziel war, auf dem Mond zu sein. Er ist mit der ersten Mannschaft auf dem Mond gewesen. Und hinterher ist er dem Alkoholismus verfallen. Das hat er nicht bewältigt. Es ist einfach so, dass sich unsere Sicht der Realität ganz leicht verschiebt, wenn wir da oben sind. Ich habe das mal so versucht darzustellen. Wir müssen irgendwann ja wieder runter, ne, in den grauen Alltag. Und dann kann es sein, dass sich einfach unsere Alltagssicht verschoben hat. Und wir wissen ganz genau, wie das ist. Wenn man meint, man ist schon unten, bei einer Treppe, ja, man meint, man ist schon unten, dann kommt doch noch eine Stufe, ja. Da kommt man ganz leicht zu Fall, ja. Das ist die Gefahr, ne. Man denkt, man ist schon unten, das ist schon der graue Alltag. Und dann geht es noch weiter runter. Dann ist noch grauer. Also das ist immer eine psychologisch gefährliche Situation. Ach so, ihr wollt sehen, was mit dem passiert. Ihr seid aber auch ganz schön schadenfroh. Erfolg wird nicht selten als Beschädigung genommen, auch für den eingeschlagenen Weg. Und das ist falsch. Das ist geradezu typisch für sektiererische Bewegungen. Misserfolge werden ignoriert und verschwiegen, Erfolge werden besonders hervorgehoben, gesammelt und als Bestätigung auch für den eigenen Weg herangezogen. Ist Gott nicht mit uns? Schenkt er uns nicht besondere Gaben und Kräfte? Und dann ist die Gefahr der Abwertung des anderen nicht mehr weit. Weil sie nicht so erfolgreich sind, sind sie im Unrecht. Und wenn man das macht, dann ist man in der Gefahr, dass man in der Unkorrigierbarkeit landet. Wenn man Erfolg als Bestätigung hernimmt, ich denke da zum Beispiel ganz was Konkretes an. Das Wort Erfolg ist in Anführung zu setzen. Es ist ja sehr oft ein fragwürdiger Erfolg, aber ich denke da an die Okkultseelsorger, die solche Dämonenaustreibung praktizieren, die erleben ja auch was. Da passiert was. Und scheinbar funktioniert das. Da fahren Dämonen aus. Ja, das ist toll, was die erfahren. Die erleben das als Erfolg. Sie tun was und es passiert was. Ja. Sie erleben das als Erfolg. Und weil sie das als Erfolg werten, ja, werden sie immer mehr verfestigt in diesem Tun und in diesem Denken und sind sehr häufig irgendwann unkorrigierbar, sind da nicht mehr rauszukriegen. Manche haben herausgefunden, aber viele nicht. Das ist nur ein Beispiel. Beuge ständiger Überforderung vor. Ui, jetzt wird es kritisch. Generell gilt ja, dass wir jeden unnötigen Stress vermeiden sollen. Manche Überforderungen ließe sich sicher durch eine Neuordnung der Prioritäten vermeiden. Ich sollte mich immer wieder fragen, ob das, womit ich befasst bin, diese Aufgabe wirklich von Gott aufgetragen ist. Andererseits, ich muss auch das sagen, das, wo ich mir gewiss bin, dass mir das von Gott aufgetragen ist, Da brauche ich keine Sorge haben bei dem. Da brauche ich keine Sorge haben, dass ich zu Schaden komme oder Stress, mir, dass ich durch Stress irgendwie zu Schaden kommen könnte oder sowas. Das brauche ich nicht. Wenn mir das von Gott aufgetragen ist, dann ist es auch seine Sache, dass er die Möglichkeit gibt, das zu verwirklichen. Dann liegt es ohnehin nicht an mir. Da ist es auch nicht meine Verantwortung. Dann ist es seine Verantwortung. Aber ich muss hier prüfen. Ich muss hier schon prüfen und kritisch sein. Ist es von ihm aufgetragen oder ist es so etwas, was ich selber mir aufgeladen habe? Und da gehört eben auch diese Fähigkeit, Nein zu sagen, her. Ein Problem, mit dem ich am meisten zu kämpfen habe, ist die sogenannte Tyrannei des Dringlichen. Ich habe da einen sehr ausgezeichneten Aufsatz mal gefunden, den habe ich auch hier in den Anhang des Materials mit hineingenommen, über die Tyrannei des Dringlichen. Fand ich sehr gut, da sind mir ganze Kronleuchter aufgegangen, wie ich das gelesen habe. Denn mir ist das wirklich so gegangen, mal, dass ich von einer Sache zur anderen gehechelt bin, von einer dringlichen Sache zur anderen und irgendwann feststellen musste, dass ich das Wichtige versäumt hatte. Das Wichtige. Und bis hier das Wichtige steht nicht in meinem Terminkalender oder stand jedenfalls damals nicht in meinem Terminkalender, sondern nur die Dringlichkeiten standen drin. Und das, was im Terminkalender stand, das habe ich auch immer gemacht. Das flutschte. Da war keine Frage. Ne? Aber eben der Ruhe und Entspannung. Setze dich nicht ständig einer Reizüberflutung aus. Der Fernsehapparat, das Radiogerät, Kassettenrekorder und was immer, all diese Geräte haben ja Knöpfe zum Ausschalten in aller Regel. Oder eine Fernbedienung oder oder zumindest noch ein Kabel, an dem man ziehen kann. Wir sind doch den Sachen nicht ausgeliefert. Wir selbst liefern uns ihnen aus. Gönne deinen Nerven auch mal Stille. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass wir als Christen uns um irgendwelche Psychotechniken bedienen müssen, meditative Entspannungsmethoden dergleichen, um Entspannung zu haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Lesen der Schrift, das Gebet sind auch Entspannung. Übrigens, die natürlichste und beste Entspannungstechnik ist was? Lachen. Wir sollten vor allem lernen, auch über uns selbst zu lachen. Das würde natürlich voraussetzen, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Als der 92-jährige Professor Nonne auf dem Deutschen Ärztetag die Paracelsus-Medaille verliehen bekam, da erhoben sich zu üblichen Dankansprachen, die gipfelte in folgendem weisen Rat. Er sagte, 30 Muskeln muss ein Mensch betätigen, um die Stirn zu runzeln, aber nur 13, um zu lächeln. Bitte gehen Sie sparsam mit Ihren Kräften um, lächeln Sie öfter. Der bekannte amerikanische Wissenschaftler Professor Dr. William Fry behauptet, Lachen ist gesünder als Jogging. Er sagt, die Muskeln im Magen ziehen sich beim Lachen kräftig zusammen, die Lunge bekommt mehr Sauerstoff, das Herz schlägt bei einem guten Witz doppelt so rasch wie normal. Mehr Blut fließt in den Körper. Das Gehirn stellt Katecholamine her, die vor Arthritis und Allergien schützen. Das ist doch was, oder? Also ich habe jedenfalls ein Faible so für gewisse Witzzeichnungen. Es gibt so gewisse, die sind ganz nett, oder? So die Peanuts oder so, oder Garfield, so Sachen. Da kann ich mich echt dran freuen über sowas. Warum auch nicht? Früh die Zeitung ohne den Kater Garfield, das ist irgendwie was die halbe Miete, kann ich sagen. Das ist schon Charles Haddon Spurgeon hatte gesagt, die besten Doktoren seien Dr. Genügsam, Dr. Gelassen und Dr. Frohmut. Aber noch etwas, auch Weinen ist eine gute Entspannung. Man hat nachgewiesen, dass beim Weinen zusammen mit der Tränenflüssigkeit 3 Stressstoffe ausgeschieden werden. Ein Endorphin, das sind so diese körpereigenen Suchtstoffe, die schmerzstillend sind und auch euphorisierend wirken, ACTH und Prolaktin. Diese Stoffe sind allerdings nur in Tränen zu finden, die aus emotionalem Anlass vergossen werden. In Zwiebeltränen sind sie nicht nachweisbar. Man könnte also folgern, Wein ist gesund. Es bringt emotionale Erleichterung und befreit den Körper von schädlichen Abbaustoffen. Und schließlich 16, vernachlässige deinen Körper nicht. Körperliche Fitness ist wichtig auch für seelisches Wohlbefinden. Der Mensch ist eine untrennbare Ganzheit von Leib, Seele und Geist. Das heißt, betreibe irgendeinen Sport, der dich körperlich fordert, der dir Spaß macht. Und das ist wichtig, was heute eben falsch gemacht wird, ist hier oft, dass man dann diese Sachen wieder zur Ausarten lässt, zur Arbeiten, zur Pflicht und dann verliert es seine gesunde Wirkung. Sport kann nur eine gesunde Wirkung haben, wenn ich das so mache, dass es mir wirklich Spaß macht. Und nur in dem Ausmaß. Und alles, was darüber schon hinausgeht, was schon in Arbeit ausartet, das ist schon wieder schädlich. Ja? Lassen wir lieber. Es soll Entspannung sein. Aber dann ist es wirklich hilfreich und gut. Sorge auch für ausreichend Schlaf. Schadet sicher nicht, wenn man im Dienst des Herrn ab und zu auch mal eine Nachtschicht einlegt. Aber wir dürfen unsere körperlichen Bedürfnisse auf Dauer und über längere Zeit hin nicht ignorieren. Es gibt auch Erschöpfungsdepressionen. Eine groß angelegte Untersuchung in Los Angeles scheint einen kausalen Zusammenhang gefunden zu haben zwischen Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit in Gesundheitsfragen und depressiven Verstimmungen. So sind beispielsweise schlechte Schlafgewohnheiten, und das sind weniger als 6 Stunden Schlaf und mehr als 9 Stunden Schlaf. Ja? Auch das mehr jetzt sind schlechte Schlafgewohnheiten, mit einem deutlich erhöhten Depressionsrisiko verbunden. Übermäßiger Alkoholgenuss vergrößert das Depressionsrisiko ebenfalls erheblich. Und dazu kommen dann noch andere schädliche Faktoren, wie Übergewicht, Rauchen, regelmäßiges Frühstück, Bewegungsmangel. Und die buchstäblich niederdrückende Wirkung dieser Faktoren, dieser Verhaltensweisen kumuliert sich. Wer 4 oder mehr dieser Faktoren aufweist, ist fast 3-mal so häufig depressiv wie jemand, der nur 3 oder weniger schädliche Gewohnheiten pflegt. Eine empirische Untersuchung. Ich denke schon, dass man das ernst nehmen sollte. Andererseits gilt aber auch das, schenke deinem Körper nicht zu viel Beachtung in der Hinsicht, dass du viel Zeit damit verbringst, ihn zu hegen und zu pflegen. Es ist wichtig, auch in körperlichen Belangen wie Essen, Schlafen, Geschlechtlichkeit und so weiter, Disziplin walten zu lassen. Paulus hat gesagt, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Ich kenne zwei junge Brüder, die verbringen den größten Teil ihrer Freizeit im Fitnessstudio, um ihre Muskeln aufzubauen. Ich denke, da ist das Maß einer angemessenen Gesundheitsfürsorge schon weit überschritten. Da wird das Körperliche überbewertet um der persönlichen Eitelkeit willen. Soweit also meine 16 Ratschläge für einen geistigen Lebenswandel, der gleichzeitig die beste Psychohygiene darstellt. Übrigens, es gibt heute eine wahre Flut von Büchern darüber, wie wir leben sollen, Lebenshilfe. Diese Lebenshilfe weckt bei Menschen meist nur falsche Hoffnungen und führt sie in esoterische okkulte Verstrickung hinein. Wenn man all die vielen Ratschläge sieht, dann bekommt man irgendwann den Eindruck, dass man alles falsch macht. Ich habe das mal so dargestellt. Die arme Frau hier. Ich lese das mal vor, wenn man es vielleicht nicht lesen kann. Also hier, Sie sitzen falsch. Druck auf die Bandscheiben, Druck auf die inneren Organe. Sie essen falsch, hormonbelastet. Enthält zu viel Nitrat. Sie lieben falsch, Verspannungen im Unterleib, Energiefluss blockiert. Sie atmen falsch, Unterversorgung der Extremitäten mit Sauerstoff. Sie gehen falsch, Schwebelast, Spreizfuß, Plattfuß, Senkfuß. Sie wohnen falsch, Schadstoff in der Raumluft. Sie kleiden sich falsch, Allergie fördern, Durchblutungshemmen. Sie liegen falsch, Kunstfaser, Transpirationshemmen, Schädigung der Wirbelsäule. Sie fühlen falsch, regen sich nicht unnötig auf, unterdrücken Sie Ihren Ärger nicht, lassen Sie Ihre Gefühle raus, genießen Sie die Liebe, nehmen Sie Ihre Probleme nicht so wichtig, lachen Sie immer wieder, überwinden Sie Ihre Eifersucht, seien Sie optimistisch. Nun geht die gute Frau zum Psychiater und sagt, alles mache ich falsch. Und er sagt, ja, haben Sie den Mut, Fehler zu machen? Also ich hoffe nicht, dass das jetzt das Ergebnis ist von diesem Seminar, dass Sie den Eindruck haben, ich mache alles falsch. Ja. Haben Sie den Mut, Fehler zu machen. Hauptsache ist, ja, was ist die Hauptsache? Bush hat gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Grundlage für einen geistlichen Wandel, habe ich gesagt, damit komme ich zum zweiten Punkt noch, die Grundlage ist der Stab. Der Stab, habe ich gesagt, ist das vollbrachte Werk Christi, das getan Gottes. Der Stab ist das, worauf wir das Gewicht legen sollten. Worauf es ankommt. Auf dieser Grundlage des getanen Gottes übe ich praktischen Gehorsam durch Selbstverleugnung. Die objektive Grundlage heißt, in Christus ist alles getan. In Christus alles getan. Wer immer noch von seinem eigenen Tun her denkt und lebt, der hat noch wenig von der Heiligkeit Gottes verstanden. Und von diesem Anspruch, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Unsere Heiligkeit darf keinen Deut geringer sein als die Gottes. Kein Deut. Wenn wir das begriffen haben, dann begreifen wir die Unmöglichkeit eben der Selbstheiligung. Ich sage das immer wieder, auch wenn ich mit Katholiken im Gespräch bin. Ich packe das gerne von der Seite her an. Wenn sie ihre Werksgerechtigkeit, das ist ja so, steckt ja so drin, ne, bei diesen Menschen, dass ich ihnen erstmal klar mache, was eigentlich nötig ist, um in den Himmel zu kommen. Das genügt nicht so ein bisschen, ne, vage, ein bisschen mehr gute Taten als schlechte. Dann reicht's schon, ne, so etwa. Oder man muss halt einen gewissen Level erreichen, wenn man den übersteigt, dann reicht's. Sondern, dass man klar macht, wir müssen vollkommen sein, heilig, gerecht, tadellos. Da darf nicht ein einziger Makel an unserem Leben sein, sonst reicht es nicht für den Himmel. Es muss eine absolute, vollkommene Gerechtigkeit sein. Erst von dem her, wenn man das mal begriffen hat, begreift man, Mensch, das ist ja unmöglich, das kann ich nicht. Ich bemühe mich zwar sehr, aber so vollkommen wie Gott, na, das bin ich nicht. Nicht dann begreift man erst, dann fängt das Denken erstmal an bei solchen Leuten, dann kann man ihnen sagen, eben, das ist es, genau. Genau deswegen musste Christus sterben, weil er weiß, dass wir das nicht können. Genau deswegen musste er diese Gerechtigkeit vollführen. Und deswegen muss er uns diese Gerechtigkeit schenken, weil wir sie uns selbst nicht erwerben können. Aber das muss uns ganz klar sein. Wir müssen diese vollkommene Gerechtigkeit haben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine absolute. Also sollten wir aufhören, uns abzumühen, etwas zu erlangen, was längst vorhanden ist. Unsere Heiligkeit, unsere Gerechtigkeit. Ich kann frei werden von dem Krampf der Selbstheiligung, wenn ich begreife, dass Heiligung kein Mühen zu einem Ziel hin ist, sondern ein Handeln von dem erreichten Ziel her. Den Satz habe ich mal gelesen bei Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel. Heiligung ist kein Mühen zu einem Ziel hin, sondern ein Handeln von dem erreichten Ziel her. Das Ziel ist schon erreicht. Ich habe sie schon, diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit. Sie ist schon da. Das muss ich aber begreifen. Und jetzt von dem her meinen Wandel bestimmen lassen, nicht von einer falschen Identität. Ich muss mich mit dem identifizieren, was ich wirklich bin, in Christus, Gottes Kind, vollkommen gerecht, heilig. Und jetzt von dem her meinen Wandel führen. Heiligung ist kein Mühen zu einem Ziel hin, sondern ein Handeln von dem erreichten Ziel her. Unser Problem ist es nicht, dass wir arm werden. Unser Problem ist es, dass wir unseren Reichtum nicht kennen und nicht darin leben. Das ist es. Es gibt im Leben des Christen übrigens überhaupt gar nichts an geistlichen Gütern, wenn man es mal so nennen will, was er noch erreichen müsste oder noch bekommen müsste. Das ist sehr wichtig, dass wir das wissen, weil wir strecken uns ja manchmal nach irgendetwas aus und meinen, da muss noch was dazukommen, es fehlt was. Das ist ein falsches Denken. Ja? Wir müssen begreifen, dass uns alles schon gegeben ist. Alles, absolut alles. Es ist schon alles da. Gesegnet mit allen, jedem geistlichen Segen, in der Himmelswelt in Christus heißt es. Mit jedem geistigen Segen. Alles, was im Gott wohlgefälligen Wandel nötig ist, ist uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Petrus und so weiter. Viele klare Worte. Alles schon da. Ja? Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Alles schon da. Was suchen wir noch? Das Problem ist nicht, dass uns was fehlt. Das Problem ist, dass wir nicht begreifen, was wir haben und das nicht leben. Das ist das Problem. Lass mal. In der Zeitung folgendes, hieß es, ein Elektromeister entdeckte bei der Renovierung seines 300 Jahre alten Fachwerkhauses einen Schatz aus mittelalterlichen Gold, Silber und Kupfermünzen im Wert von mindestens 1 Million Mark. Sie waren in einem braunen Tonkrug unter dem Fußboden des Kellers versteckt. 40 Jahre hatte er mit dem Schatz im Haus gelebt, ohne davon zu wissen. Da heißt es, das Haus gehörte schon seinen Eltern und Großeltern und so weiter, dass er zeitlebens Geldnöte hatte, der arme Mann. Jahrzehnte mit Geldnöten gelebt und hockte auf einen Schatz, gell, und hat sich gewusst, natürlich kann er den nicht nützen, wenn er das nicht weiß. Und so geht es uns auch. Ne? Wir leben in Armut, in Schwierigkeiten und wir nützen die Ressourcen gar nicht, die wir haben, die uns in Christus gegeben sind. Wir beten um Liebe, um Geduld, um Demut, um Friede und was weiß ich alles. Ja? Und Gott sagt sich ja manchmal, denkt manchmal, so wie bei Josua, ja, steh auf und denke ihn. Ja, leb doch endlich da drin, ich habe dir doch alles schon gegeben. Ja, auf zu beten. Das muss für Gott furchtbar sein. Ne? So wie für einen Vater, der einem Kind gerade eben ein Geschenk gemacht hat, und das Kind kommt dauernd wieder und sagt, ich möchte das haben. Aber so machen wir es. Ja. Alles ist da, in Christus. Und Christus ist in uns. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist unsere Demut. Er ist unsere Liebe. Er ist unsere Freundlichkeit. Er ist unsere Geduld. Alles das ist doch seine Wesensart. Die Frucht des Geistes ist nichts anderes als die Wesensart Christi. Diese Wesensart Christi ist in uns dadurch, dass wir sein Leben haben. Wir haben sein Leben, haben wir auch seine Wesensart. Ist schon alles da. Aber es kommt nicht zum Ausdruck. Warum? Ja, warum? Ja, weil unser Ego herrscht und regiert in unserem Leben. Das ist das Problem. Wenn unser Ego herrscht und regiert in unserem Leben, dann kommt was zum Ausdruck? Ich komme zum Ausdruck. Ich selber. Das jämmerliche Bild, das ich abgebe, das ist eben genau das Bild, das ich eben habe. Das bin ich. Das ist dieser Mensch, der letztlich, das ist das, was die Bibel auch Fleisch nennt. Ne? Das, was ich von meiner Natur her bin, ja, damit kann ich Gott nicht verherrlichen. Das muss uns klar sein. Damit nicht. Aber mit dem, was Christus in mir ist, kann ich Gott verherrlichen. Ohne Zweifel. Aber da muss ich selber vom Thron, da muss ich selber abtreten, muss ich den Herrn ranlassen, dass er sein Leben leben kann durch mich und dass er sich sein Leben verwirklichen kann in mir und durch mich. Darum geht es, nicht um Selbstverwirklichung. Wenn sich mein Selbst, das verdorbene, verkommene Selbst verwirklicht, kann nichts Gutes rauskommen. Aber wenn Christus verwirklicht werden kann in und durch mein Leben, dann kann Gott verherrlicht werden. Viele Christen wissen nichts von diesem Reichtum. Frucht des Geistes entspricht kaum ihrer Erfahrung. Das heißt konkret, sie sind reich ihrer Stellung nach, aber arm im Blick auf ihren Zustand. Die subjektive Grundlage heißt Grenzhingabe an Jesus. Ich habe gesagt, dass der Mensch seine Vollkommenheit eingebüßt hat, seither strebt er unablässig danach, sie wieder zu erlangen. Allerdings aus eigener Kraft, aus eigenen Möglichkeiten. Ich denke, da liegt der Urgrund aller Religionen, auch für den philosophischen Humanismus, dass der gefallene Mensch seine gefallene Natur einfach nicht wahrhaben möchte. Er möchte in sich selber immer noch einen guten Kern postulieren. Diesen Kern freilegen, ihn vor Gott zur Geltung bringen. Das möchte er gerne. Das ist aber der verbotene Griff nach der Frucht am Baum des Lebens. Das heißt konkret, man möchte sich mit seiner gefallenen Natur verewigen können. Man verkennt die Tatsache, dass die Sünde und die Bosheit nicht nur etwas Äußerliches ist. Nicht nur so etwas wie die fleckige Schale an einem Apfel, der vielleicht sonst noch köstlich ist, sondern dass es so ist wie ein durch und durch verfaulter Apfel. Da ist nichts Gutes. Das ganze Wesen ist durchdrungen davon und für Gott unbrauchbar geworden. Unser altes Wesen muss abgeschafft werden. Wir müssen eine neue Natur erhalten. Nicht anders geht das nicht. Ja. Adam und Eva suchten eine neue Identität. Sie, vor dem Fall, habe ich gesagt, hatten sie ihre Identität in Gott. Er war ihre Sicherheit, er war ihre Bedeutung. Die Schlange hatte ihn eingeflüstert, ihr könnt sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Ihr könnt Bedeutung außerhalb von Gott haben, in euch selbst. Ihr könnt Sicherheit außerhalb von Gott finden, in euch selbst. Ihr könnt eine andere, eine bessere Identität haben. Das war die große Lüge. Und sie haben sie verloren. Und seither erhebt sich eben diese bange Frage des Menschen, wer bin ich? Eine Frage, die jeden Menschen bewegt, übrigens von klein auf schon, sobald der Mensch ein Ich-Bewusstsein entwickelt hat. Der Säugling zunächst hat noch kein Ich-Bewusstsein, nehmen wir jedenfalls an. Kann auch nicht unterscheiden zwischen Ich und Nicht-Ich, aber es kommt sehr bald, dass er ein Ich-Bewusstsein entwickelt. Und dass er irgendwo merkt, ja, also diese Finger, mit denen er da gerade spielt, die gehören zu mir. Das bin ich. Er kann unterscheiden zwischen Ich und Nicht-Ich. Er kann sagen, das ist meine Mutti, das Gesicht. Oder denken. Er merkt also, er bekommt also ein Ich-Bewusstsein. Und je mehr sich das ausgestaltet, desto mehr wird auch diese Frage in den Vordergrund treten, wer bin ich? Ich denke, das ist eine Frage, die den Menschen zeitlebens nicht mehr loslässt, die ihn umtreibt. Es gibt nur eine Person, die kein Identitätsproblem hat, der Name, wir wissen, wer es ist, das ist Gott, sein Name heißt Yahweh, und das heißt eigentlich so viel wie ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, heißt eigentlich im Grunde genommen, ich habe meine Identität in mir selber. Ich muss mir sie nicht von außen, von jemand anders definieren zu lassen. Ich bin, der ich bin. Keiner von uns kann sagen, ich bin, der ich bin. Sondern wenn wir gefragt werden, wer bist du, was sehen wir dann auf? Was sagen wir? Sagen wir unseren Namen, unsere Herkunft vielleicht, unseren Beruf und verschiedene Dinge. Das zeigt dann, womit wir uns identifizieren, was unsere Identität ausmacht. Das müssen wir dann sagen. Aber wir können nicht sagen, ich bin, der ich bin. Gott kann das sagen. Er hatte, weil er seine Identität in sich selbst hat. Gut, der Mensch hatte im Garten Eden auch kein Problem damit, weil er sich mit diesem Gott identifiziert hat. Und er fand seine Identität in ihm praktisch. Dieser Begriff Identifizierung wäre vielleicht noch zu definieren. Ich habe das hier reingeschrieben, diese Definition aus dem Lexikon. Identifizierung ist ein psychologischer Vorgang, durch den ein Subjekt, ein Aspekt, eine Eigenschaft, ein Attribut des anderen assimiliert und sich vollständig oder teilweise nach dem Vorbild des anderen umwandelt. Also, es ist alles klar. Wie immer sind solche Definitionen vollkommen klar. So schwierig ist es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall geht es darum, ich denke, das ist sehr lehrend bekannt, was assimilieren heißt, in sich aufnehmen etwas, eine Eigenschaft, ein Attribut, in sich aufnehmen, sich danach umwandeln, sich das zu eigen machen, diese Eigenschaft des anderen zu eigen machen. Nun, Identifikation ist kein biblischer Begriff. Man findet ihn jedenfalls nicht in der Bibelkonkordanz. Aber ich behaupte, dass die Aussage dieses Wortes sehr wohl biblisch ist und in der Bibel zu finden ist. Und ich meine, dass ich die Aussage dieses Wortes in dem biblischen Wort erkennen wiederfinde. 1. Mose 4,1 heißt es, und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. Und dieses Wort, das hier mit erkennen, wir mit erkennen übersetzen, das hat ziemlich genau die Bedeutung von dem, was wir mit Identifikation meinen. Es umschließt mehr natürlich als das verstandesmäßige Erfassen. Und das wird ja schon an den Folgen deutlich. Jedenfalls würde von einem rein verstandesmäßigen Erkennen niemand schwanger werden. Erkennen meint also ein völliges, ganzheitliches Einswerden mit dem Anderen. Und das kann sowohl psychisch als auch körperlich verstanden werden, aber ein Einswerden. Wir könnten also sagen, Identifizierung hat zwei Seiten wie eine Münze. Die erste Seite heißt wahrnehmen, erkennen. Damit fängt es immer an. 1. Mose 2,23 heißt es, das ist doch Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Adam sah die Frau, die ihm zugeführt wurde, der erkannte sie, er nahm sie wahr und erkannte Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das war das Allererste. Aber das reicht nicht aus. Das ist nur eine Seite. Die andere muss dazukommen. Die heißt aneignen, sich eins machen. 1. Mose 2,24, sie werden sein ein Fleisch. Und weil er das getan hat, er hat sie sich angeeignet, er hat sich mit ihr eins gemacht. Deswegen konnte sie schwanger werden. Und darum geht es auch bei der Identifikation. Es geht darum, dass wir erst einmal wahrnehmen, erkennen, Christus wahrnehmen, erkennen, wer er ist für uns, was er getan hat. Dass wir uns damit eins machen, dass wir uns in Anspruch nehmen, uns mit eins machen. Und dann passiert was, wenn wir das tun. Dann hat das Folgen. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir denken das auch hier viel zu stark in unseren Kategorien, nicht so sehr wie die, was die Bibel meint. Wir denken bei Erkennung eben immer an das Verstandesmäßige. Aber das ist eigentlich nicht gemeint. Wir wissen ganz genau, wir können Wahrheiten erkannt haben und wie viele Wahrheiten haben wir schon erkannt? Die haben keine Auswirkungen auf unser Leben, verändern gar nichts. Ja? Wissen wir doch. Sehr viele Wahrheiten haben wir erkannt, verstanden, aber hat keine Auswirkung. Und das zeigt, dass es hier nicht um das biblische Erkennen geht. Denn das biblische Erkennen hat immer Auswirkungen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die Person gewordene Wahrheit, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, was meint er dann? Was sagt er dann? Dann sagt er, ihr werdet mich erkennen, als der, der ich bin. Euer Retter, euer Erlöser, der am Kreuz für euch gestorben ist. Ihr werdet das erkennen, auch verstandesmäßig aufnehmen. Ja? Und werdet euch damit eins machen. Werdet euch das aneignen, euch damit eins machen. Und wenn ihr das tut, dann werde ich, die Wahrheit, euch frei machen. Also das ist erfahrbar. Das ist erfahrbar, wenn man das tut. Keine Frage. Und zwar frei von dem Zwang, ständig nach irgendwelchen Dingen zu jagen, die eure Bedürfnisse befriedigen sollen, es doch letztlich nicht können. Wie erlangen wir diese Freiheit, indem wir Christus erkennen, das heißt uns mit ihm eins machen, identifizieren? Jesus hat es ja mal mit einem sehr drastischen Bild veranschaulicht. Er sagte, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Nun, da ist eigentlich das angesprochen, diese Identifikation. Das, was man isst und trinkt, das wird Teil unserer Person, das nimmt man in sich auf. Es findet eine Vereinigung statt, ein Einswerden. Ich meine, dass im tiefsten dieses Wort eigentlich heißt, ihr müsst euch mit mir identifizieren, euch eins machen mit mir. Das ist eigentlich gemeint. Nun, diese Identifikation mit Christus ist bei uns meist nur teilweise geschehen. Wir haben uns mit der Tatsache identifiziert, dass mit ihm als unserem Retter und Heiland, der für uns am Kreuz gestorben ist, das haben wir getan, wenn wir uns bekehrt haben. Und das hat auch Auswirkungen gehabt, ohne Frage. Aber das ist nur ein Teil dessen, worum es eigentlich geht. Es geht noch um mehr. Es geht auch darum, dass wir uns mit ihm jetzt mal an diesem Beispiel zeigen. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht im Arbeitsmaterial drin, aber macht nichts. Es ist die eine Seite der Bekehrung, wo es eigentlich heißt, ich mache mich durch Glauben eins damit, was Christus für mich gekreuzigt ist. Das haben wir getan. Ja? Wir haben das im Glauben für uns in Anspruch genommen, dass Christus für mich gekreuzigt worden ist. Und genau das war das Entscheidende der Bekehrung. Dieses sich eins machen wird ja hier in Jesaja 53 ausgedrückt. Ja. Und jetzt aber die Ganzhingabe ist nochmal eine andere Seite, bedeutet, ich mache mich durch Glauben eins damit, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Das ist genauso wahr übrigens. Ja. Ich mit Christus gekreuzigt. Nicht nur Christus für mich, auch ich mit Christus. Das ist die subjektive Seite des Kreuzes. Und wenn ich das begriffen habe, erkennt, und das für mich im Glauben in Anspruch genommen habe, das heißt ja auch die Konsequenzen angenommen habe, nämlich dass ich dann mein Leben abgeben muss, dann passiert was. Dann hat das mindestens so gravierende Folgen wie die Bekehrung selber, behaupte ich. Ja gut, entscheidender ist die Bekehrung, ist schon klar. Aber die Frage einfach, inwieweit Christus durch unser Leben wirksam werden kann, hängt sehr stark eben noch davon ab. Und was heißt Ganzhingabe für mein konkretes Alltagsleben? Was soll ich hingeben? Mein Bankkonto, mein Haus, meine berufliche Position? Jesus sagte mal zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, dann komm und folge mir nach. Seine Nachfolger haben später dann auch oft zugesagt, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld in zur Kirche und werde Mitglied. Aber das ist ein bisschen was anderes. Das war eine kreative Weiterentwicklung des Gedankens Jesu. Nein, im Ernst, was meinen wir mit Ganzhingabe? Wenn ein Mensch sich bekehrt, das ist doch Hingabe, ohne Zweifel. Ohne Hingabe gibt es keine Bekehrung, gar nicht möglich. In gewisser Hinsicht sagt man seiner Selbstherrschaft ab. Man nimmt Jesus Christus ja auch als Herrn in seinem Leben auf. Man erklärt den Rücktritt. Man übergibt Jesus den Thron seines Lebens. Aber wie sieht das bei den meisten Christen praktisch aus? Ist ihr Leben dann nicht sehr oft einer repräsentativen Monarchie ähnlich? Jesus ist der König, kein Zweifel, er darf repräsentieren, aber die wirkliche Macht im Leben behalten wir doch selbst, oder? Mit eigenen Händen. Das zeigt sich dann durch die ganze Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Sicher, wir sind bereit, einen Teil unserer Zeit für Jesus dran zu geben, einen gewissen Teil unseres Geldes auch. Manche ist auch bereit, die Bequemlichkeit eines Lebens in der westlichen Wohlstandsgesellschaft dran zu geben und in die Mission zu gehen. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht genau, was eigentlich Ganzhingabe ist. Und ich möchte es gerne an einem Beispiel deutlich machen, das immer noch das Beste ist, was mir dazu einfällt. Das ist so eine Erklärung. Wir können uns jetzt einfach mal vorstellen, wir schreiben Gott einen Brief und erklären ihm damit einfach, was wir ihm hingeben wollen. Das heißt, die Erklärung heißt, ich erkläre mich hiermit verbindlich in aller Form zu folgendem bereit und jetzt müsste ich hier ja eintragen, was ich bereit bin, dem Herrn hinzugeben und dann gebe ich ihm diesen Brief. Ja. Jetzt die Frage, was können wir jetzt hier eintragen? Ich bin also gerne auf Anregungen oder für Anregungen sehr dankbar. Was meinen Sie, was könnte man hier eintragen? Das kann ich. Was würde zur Hingabe gehören? Was könnten wir dem Herrn denn geben? Vorschläge. Bitte. Gehorsam ist genannt worden. Ja, weiter. Meine Zeit, oder? Oder zumindest einen Teil meiner Zeit. Ne? Das möchte ich ja auch noch haben. Ja? Bitte? Checks habe ich keine. Bin so arm. Okay, nachher. Nachher, weiter. Was war noch? Meine Talente oder Gaben, ja. Ui, da geht jemand ja ganz weit. Sind wir uns dessen bewusst, was das heißt? Den Willen hinzugeben? Sind wir ja nur noch Willen? Sind wir dann willenlose Werkzeuge? Schön. Gut, ja. Der Wille, weiter. Bitte? Oh, das kann ich ihm gerne geben. Ich glaube, da sind wir eh nicht scharf drauf, das zu behalten, oder?
Ja, aber
vielleicht eher das, was das Fehlverhalten mir bringt, oder? Also, was ich als Gewinn davon habe. Ne? Weil die Folgen, die gebe ich gerne ab, ja. Bitte? Erfolge. Erfolge. Aha, ja, gut. Meine Erfolge. Aber ja, gut, dann muss ich mir erstmal Erfolge verschaffen. Gell? Noch was? Geld, ja, Geld, ne? Das fällt uns gar nicht so schnell ein, gell? Der reiche Jüngling sollte ja eigentlich sein Geld vor allem geben, ne? Ja, das hat mal einer gemeint, ein Mensch ist erst dann bekehrt, wenn auch sein Geldbeutel bekehrt ist. Ja, gut, bitte? Aha, was heißt das dann? Okay, ich will es mal so deutlich machen. Ich finde das gut, ja. Da ist auch vorhin schon was gesagt worden. Ich denke, das ist schon Hingabe. Da könnte man jetzt noch manches andere hinschreiben, oder? Könnte man sich noch vieles denken. Vielleicht meine berufliche Karriere oder solche Sachen. Ein Hudson Taylor, der musste seine berufliche Karriere auch dran geben, als er losgegangen ist als Arzt ins innere Chinas. Der musste seine Sicherheitsbedürfnis wirklich preisgeben. Der hat wirklich sich in Gefahren begeben dort. Er musste Bequemlichkeit aufgeben und vieles, vieles andere. Und hat eine sehr wirkliche Hingabe in dem Sinne doch geleistet, muss man wirklich sagen. Bewundernswert und für viele, denke ich, vorbildhaft. Aber doch muss man dann feststellen, wenn er die Lebensgeschichte von Hudson Taylor kennt, dass dieser Mann dann am Ende, nach 14 Jahren seines Dienstes, auf einen Nullpunkt gekommen war. Einfach am Boden war, einfach fertig war. Geistig und physisch fertig war. Und gemerkt hat jetzt, ja, irgendwas ist verkehrt in meinem Leben. Und an der Stelle hat Gott ihm einen Lichtblick geschenkt, hat ihm einen Einblick gegeben durch einen Brief eines Freundes. Und dem ist plötzlich ein Licht aufgegangen. Er hat begriffen, worum es eigentlich geht. Er hat begriffen, ich habe Gott 14 Jahre lang gedient. Ja, ich habe alles Mögliche für ihn getan. Aber darum geht's ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das, was Gott will. Der will ja was anderes. Der will nicht von mir meine Zeit, mein Geld, meine Arbeit, meine Mühe, meine Gaben und all das. Das primär ist gar nicht das, was er will. Er will nicht etwas von mir, er will mich. Er will mich. Und da schließt mein Geld und meine Zeit und das alles natürlich ein. Ne? Er will mich haben. Das ist ihm aufgegangen an dem Wort von Johannes 15 vom Weinstock und die Reben. Er hat gesagt, ich habe die ganzen Jahre versucht, Weinstock zu sein. Ja? Und nicht begriffen, dass ich Rebe bin eigentlich. Und als Rebe habe ich nicht die Frucht zu bringen, habe ich nur am Weinstock zu bleiben. Ne? Und das hat ihn befreit, so befreit, dass er hinterher davon gesprochen hat, als von einem ausgetauschten Leben. Er sagte, mein Leben nachher war wie ausgetauscht, völlig anders. Diese Erfahrung können viele andere auch gleichermaßen berichten. Aber das war eigentlich im Grunde genommen der Akt der Ganzhingabe. Er hat begriffen, Gott will eigentlich so etwas. Er will diesen Brief mit Blanko-Unterschrift haben. Da ist meine Unterschrift schon drunter, die sieht man jetzt nicht, aber die ist drunter, glaubt mir es, da. Die ist also schon da. Und ich gebe Gott jetzt diesen Brief und sage, hier, bitteschön, ich habe schon unterschrieben, jetzt mach du deine Eintragung. Ja, das ist Hingabe. Das ist das, was Gott will. Das heißt, ihm unser Leben so völlig ausliefern und nicht mehr sagen, ich will das oder das oder das tun. Solange wir das tun, halten wir, haben wir das Leben im Griff, sind wir diejenigen, die darüber bestimmen. Ja? Sind wir immer noch im Regiment. Aber einfach das Regiment völlig abtreten und sagen, hier ist mein Leben, jetzt mach was draus. Mach du, was immer du willst. Du kannst hier eine Eintragung machen. Ich habe schon unterschrieben. Und da wird es uns schon ganz mulmig, wenn wir da dran denken, oder? Weil wir uns sagen, was könnte Gott da alles reinschreiben? Furchtbar. Die Vorstellung, was er da womöglich damit macht, ist schrecklich. Ne? Könnte alles Mögliche da eintragen, im Prinzip, oder? Stimmt doch. Nur wir, und darauf natürlich ein Irrtum, wir denken, wenn wir unser Leben festhalten, dann kann er das nicht. Das ist ein Irrtum, ne? Ja? Wenn Gott verordnet hat, dass wir ihn durch Krankheit verherrlichen sollen, zum Beispiel, dann kann er das auch dann zustande bringen, wenn wir unser Leben festhalten. Versteht ihr? Wir meinen, wenn wir unser Leben festhalten, dann hätten wir eine gewisse Sicherheit. Dann wissen wir doch eher, wie die Dinge laufen. Dann können wir die Sache bestimmen. Meinen wir, ja? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist falsch. Wir tun uns nichts Gutes. Wenn wir unser Leben ihm überlassen, ihm einfach anvertrauen dann, und glauben, dass er das Beste draus machen wird, ja, dann fahren wir besser. Dann fahren wir viel besser. Ja, okay. Ich denke, das ist das Entscheidende, das Wesentliche, worauf es eigentlich ankommt in der Psychohygiene. Und wenn das wirklich, wenn wir das begriffen haben, das heißt, ich diese neue Identität in Christus annehme und begriffen habe, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin Kind Gottes, ich bin nicht Psychologe, ich bin nicht Lehrer und ich bin nicht, was weiß ich, Lutheraner oder ich bin nicht Baptist oder irgendwas. Nein, ich bin Kind Gottes, das ist meine Identität, nicht alles andere, was wir so zurecht machen. Und da ist alles drin. Ja. Da habe ich vollkommene Bedeutung, vollkommene Sicherheit. Darin, in Christus. Und jetzt brauche ich, jetzt habe ich auch vollkommene Befriedigung hier. Und jetzt muss ich nicht mehr alles Mögliche tun, um das zu erlangen. Ich möchte zum Abschluss einfach noch, kommt mir gerade so in den Sinn, ein Beispiel bringen. Es gibt, jeder von uns weiß, wie ein Schmetterling entsteht. Schmetterlinge entstehen eigentlich aus Raupen. Das heißt, Raupen verpuppen sich und werden zu Schmetterlingen. Wenn man so eine Raupe sich anschaut, dann muss man da feststellen, also diese Raupe mag vielleicht ganz hübsch aussehen, manchmal sind sie auch ganz nett, so mit Haaren bedeckt und so, aber alle kriechen sie auf den Bauch. Und das ist auch irgendwie ein jämmerlicher Anblick, so eine Raupe. Und wenn man dann einen Schmetterling sieht, da sagt man sich, ja, was hat der Schmetterling noch gemeinsam mit einer Raupe? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Total anders. Ne? Und doch wissen wir, dass der Schmetterling aus der Raupe hervorgegangen ist. Und das müssen wir begreifen. Wir sind nicht mehr Raupen. Wir waren mal Raupen. Wir sind Schmetterlinge geworden. Eine neue Schöpfung. Schmetterlinge sind wir. Aber die Frage ist, womit identifizieren wir uns? Identifizieren wir uns immer noch mit der Raupe, dann kriechen wir auch weiter auf den Bauch. Versteht ihr? Wir tun das, was wir denken. Es ist so, unser Leben wird bestimmt durch das, was wir denken. Und das ist wichtig zu begreifen. Mensch, ich bin Schmetterling, ja? Und diese neue Identität in Christus, wer bin ich in Christus, die ergreifen und von der her jetzt mein Leben gestalten. Das ist befreiend. Darum geht es. Und das ist auch wichtig für die Seelsorge, dass wir das Wissen in der Seelsorge und anderen das vermitteln. Es ist mal passiert, dass so eine Raupe sich verpuppt hat und da kam ein Regenwurm und der hat das beobachtet und war sehr besorgt um diese Raupe. Das war so seltsam, völlig starr und alles erstarrt. Er hat dann andere hinzugezogen, dann kam ein Ärzteteam von den Regenwürmern, hat sich die ganze Sache angeschaut und sie haben beraten, schlag, was können wir was machen, um dieser Raupe da zu helfen. Hat sich völlig eingesponnen und völlig tot und leblos. Wie können wir was helfen? Und während sie so beratschlagt haben, hat sich über ihren Häuptern ein Schmetterling erhoben und ist weggeflattert. Sie haben immer noch beide beraten. Wie können wir bloß dieser Raupe helfen? Das ist nur ein Beispiel, eine Fabel für das, was wir in der Seelsorge leider auch tun. Wir begreifen nicht, was der Mensch eigentlich ist in Christus und versuchen ihm auf dieser Ebene zu helfen. Das tut man in Psychotherapie zum Beispiel, ja. Dass man auf diese Ebene hilft, statt zu begreifen, was er in Christus ist, und ihn dahin zu führen, dass er von dem her lebt, von diesem neuen Leben her, was in ihm ist, von dieser Auferstehungskraft her sein Leben gestaltet, bringen wir ihm alle möglichen Tricks bei, wie er mit seinen Schwierigkeiten klarkommen kann. Und das, denke ich, ist ein falscher Weg. Übrigens, noch ganz kurz zu dem Ansatz habe ich versprochen, dass ich das ja auch sage. Ganz kurz, diese Gesamtkonzeption von unserem Ansatz in der GIP. Ich sage es einfach so, wie wir unsere Schulung aufgebaut haben und verstehen, die Unterschiede zu anderen Ansätzen kann sich dann jeder selber klar machen. Das heißt, was wir gemacht haben prinzipiell ist, dass wir ausgegangen sind von der Schrift. Also das kann ich jetzt so sagen, ich sage zwar wir, aber im Wesentlichen ist es so, dass ich das angefangen habe und aufgebaut habe. Und ich weiß, dass ich nichts anderes gemacht habe als intensives Schriftstudium. Man sagt die Schrift über Seelsorge. Und dass ich von dem her erstmal ein Modell entwickelt habe, wie eine Seelsorge aussehen soll. Ein Menschenbild, biblisches Menschenbild, eine biblische Heiligungslehre, eine biblische Problemanalyse, wie die Wege zur Heilung sind. Hier könnte man auch biblische Ekklesiologie noch einfügen. Wir von der Gemeinde, weil wir unseren Ansatz ja auch gemeindeorientiert verstehen. Ein biblisches Modell vom Menschen. Und erst als das klar war, hatte ich den Mut, eigentlich zu fragen, was sagt die Psychologie noch an brauchbarem und vernünftigen, was eine Hilfe sein kann. Und da gibt es empirische Ergebnisse, die durchaus hilfreich sein können, um manche Dinge besser zu verstehen, in den Blick zu bekommen, immer auf der Grundlage dieses Modells. Ja, das ist klar. Und das fügt sich dann ein, ohne dass hier das biblische, die biblische Grundlage zerstört wird. Das ist wesentlich, weil die Grundlage vorher gestanden ist. Ja. Und dann kann man ein Seelsorgemodell entwickeln, und das haben wir getan, dass wir dann eine Anwendung bringen können, konkret.